Die Schweiz sagte, sie wollte die beste Weltmeisterschaft der Geschichte abliefern. Die Schweiz hat tatsächlich abgeliefert. Sie hat in diesem Spiel hier lange dagegen gehalten. Sie hat die Führung von Argentinien ausgeglichen. Und dann kam die alles entscheidende Szene um Breel Embolo. Und die hat dieses Spiel entschieden. Die Schweiz scheidet an der Weltmeisterschaft aus. Gegen den Weltmeister Argentinien verliert sie 1:3. Es ist ein bitteres Ende für die Schweiz.
Herzlich willkommen zur 12. und zur letzten WM-Ausgabe der dritten Halbzeit aus Nordamerika. Dominik Wiehme und ich melden uns knapp 4 Stunden nach dem Viertelfinale aus des Schweizer Nationalteams.
Schon 4 Stunden?
Es sind glaube ich schon 4,5, wenn ich richtig gerechnet habe.
Wow, die ist schnell vorbeigegangen.
Ja, gut, also wir waren bei einer Pressekonferenz, wir waren in der Mixzone, wir sind zum Medienbus gesprintet, wir haben kurz im Stau gestanden, wir sind ausgestiegen, von einem Hotel zum anderen Hotel gelaufen, wir haben uns mit 2 kleinen Bier und ganz viel Süßigkeiten eingedeckt, wir haben Text geschrieben. Dann haben wir gesagt, wie arm wir sind und wie müde und wie wenig wir denken können. Und jetzt sind wir hier. Das macht 4,5 Stunden.
Okay, ja, wenn es so auflistest, dann ist es plausibel, ja.
Dominik, das Team von Murat Yakin verliert in der Verlängerung mit 1:3 gegen Argentinien, scheidet aus. Aber es scheidet, glaube ich, nicht aus mit dem Gefühl, dass man irgendwie das Maximum erreicht hat bei dem Turnier, sondern eher mit dem Gefühl, dass eigentlich noch mehr möglich gewesen wäre, oder?
Ja, das Gefühl müssen sie definitiv haben. Was sie jetzt für Gefühl hatten, sind natürlich in erster Linie Enttäuschung und in zweiter Linie Wut über den Schiedsrichter, über den Schiedsrichterentscheid bei den Gelb-Roten gegen Embolo. Die werden ja natürlich zu sprechen kommen. Die wird, glaube ich, relativ viel Platz einnehmen in dieser Sendung. Aber ich glaube schon, dass sie halt wirklich auch müssen enttäuscht sein über die grosse Chance, die sie heute Abend ausgelassen haben. Ich meine, sie haben Argentinien dort gehabt, wo sie sein wollen haben. Das hat, glaube ich, so kurz vor der Gelb-Rot habe ich das zu dir so gesagt, weil man hat richtig gemerkt, die Schweizer haben eigentlich schon auf den Ausgleich gedrückt gehabt und haben eigentlich nach dem Ausgleich gerade weitergespielt. Von Argentinien ist einfach rein gar nichts mehr gekommen. Wenn du ein bisschen mit Abstand auf das Spiel schaust und darauf schaust, wie gut dass du eigentlich da bist gestanden in diesem Match, dann musst du das noch mehr tun.
Hab dich noch im Ohr. Du hast gesagt, die sind K.O., die können nicht mehr. Ich konnte es mir in dem Moment gar nicht vorstellen. Ich habe irgendwie gedacht, das ist so ein bisschen die Dynamik des Spiels, dass sie vielleicht gar nicht damit gerechnet haben. Aber du warst relativ sicher, okay, also wenn die Schweiz jetzt so weiterspielen kann, dann nimmt das ein gutes Ende.
Ja, also Argentinien war sehr harmlos in der zweiten Halbzeit. Da ist eigentlich wirklich nichts mehr gekommen, obwohl sie führen. Ich meine, die Schweizer, so habe ich zumindest die Erinnerung, haben fast immer den Ball gehabt, haben sich jetzt auch im Gegensatz zur ersten Halbzeit auch plötzlich eine Chance erspielen können. Das Goal hat sich abgezeichnet. Und so ist es scheinbar auch gerade wirklich weitergegangen. Also sie haben nach dem 1-1 ja, es ist nicht noch eine zweite Chance, aber sie sind auch schon dort wieder im Drücken gewesen. Und ja, für mich hat wirklich Argentinien angenockt gewirkt. Sie haben den Eindruck schon bestätigt, wo man ja eigentlich schon aus dem letzten Spiel von ihnen hatte, dass sie überhaupt nicht souverän sind, dass sie sich irgendwie noch so ein bisschen durchmogeln. Und ich glaube schon, die Schweizer wären halt der andere Gegner gewesen als Kap Verde und Ägypten. Ich glaube, gegen die Schweizer hat es das mal nicht gelangt bei numerischer Gleichzahl.
Ich habe mir jeweils für die Aufnahmen nach dem Spiel so einen Pseudo-Ablauf aufgeschrieben, an dem wir uns eigentlich so ein bisschen gehalten haben. Dieses erste Kapitel, was hier jemals bei mir steht, ist die Szene des Spiels. Und das ist heute sehr, sehr eindeutig.
Ndoi. Jetzt Ndoi, Ndoi! Ja!
Das ist die 72. Minute. Du hast es angesprochen. Dan Ndoi hat das 1:1 erzielt in der 67. Minute und 5 Minuten später kommt es dann zu einem Zweitkampf im Mittelfeld auf der linken Seite des Spielfeldes an der Nähe der Seitenlinie, eigentlich im völligen Niemandsland des Feldes. Breel Embolo hat den Ball, behauptet sich im ersten Zweikampf und dann kommt Leandro Paredes von hinten.
Embolo. Ah! So langsam aber sicher dürfte auch hier mal die Karte gezeigt werden.
Und die zwei, die haben sich im Laufe des Spiels schon gut kennengelernt. Also das war eigentlich so ein Duell, was sich über das ganze Spiel schon hingezogen hat. Und man hat gemerkt, Brede Mbolo in der ersten Halbzeit hat man sie ihm extrem angemerkt. Der ist richtig genervt, oder?
Genau, er ist sehr genervt gewesen. Ich meine, er hat da viel Musik stecken als Stürmer. Gut, das kennt er. Das ist jetzt nichts Neues. Und ich meine, auf das heisst, sie sich auch können vorbereiten, sie gewusst, das ist halt ein Stück weit auch die südamerikanische Spielweise. Immer so ein bisschen Grenzen zum Umfehren, also wirklich auch sehr hart. Zum Teil tut man vielleicht auch mal noch ein bisschen nachschlagen, wenn es der Schiri nicht sieht. Aber wenn man dann selber gefoult wird, dann macht man natürlich möglichst viel draus. Man lässt hier mal ein bisschen Zeit lassen gehen oder da nicht. Ich meine, ab der 10. Minute haben die eigentlich so nicht gerade das offensichtliches Zeitspiel anfangen machen, aber sie haben sich schon überall sehr viel Zeit da, haben den Ball weggeworfen, haben hier mal irgendetwas gemacht. Und du hast richtig gemerkt, das nervt die Schweizer, und es hat vor allem der Mbolo genervt. Also.
Und ihn hat genervt, einerseits die Härte in den Zweikämpfen, aber auch wahrscheinlich, dass er das Gefühl hatte, er wird nicht wirklich geschützt vom Schiedsrichter. Er hat wirklich immer wieder die Hände verworfen. Ich hatte so das Gefühl, er ist überhaupt nicht auf dem Platz, er verzettelt sich wirklich so völlig in den Diskussionen mit dem Schiedsrichter. Er hat, glaube ich, wirklich sich ungerecht behandelt gefühlt, eben weil eigentlich keins von den Fouls mal mit einer gelben Karte geahndet worden ist im Vorfeld.
Ja, und das dürfte ihm halt nicht passieren, oder? Ich meine, es war fast sein 100. Länderspiel gewesen. Er ist mit 29, er ist einer von diesen Routiniers in dieser Mannschaft. Und eben noch einmal, man hat gewusst, was einem erwartet. Wir sind am Vortag bei der Medienkonferenz mit dem Chaka und mit dem Jakin, da sind das so ein bisschen angetönt, eben so ein bisschen die südamerikanische Spielweise, einfach das unbedingt gewinnen wollen, egal wie, halt eben auch mal vielleicht ein bisschen mit anderen Mitteln. Also eigentlich haben sie es können wissen. Und dass sich eben so ein bisschen der Mbolo den Kopf lührt, das ist ein Vorwurf, den er sich bestimmt, wo man auch ihm machen muss, wo er sich aber, finde ich, ein bisschen mit Abstand um wird müssen machen. Du hast es angesprochen, vor der Pause gibt's dann die Szene, wo er sich mal sagt, gut, jetzt will ich mal austeilen, gegen Paredes. Zuerst hat man, so wie der Mbolo hat reagiert, hat man können meinen, ja, Paredes hat eine Riesenschwalbe gemacht, weil der ist ja völlig erstaunt gewesen, und ist sogar, glaube ich, noch zu ihm hergestürmt, und hat gesagt, hey, Stang auf, mehr oder weniger. Aber dann haben wir die Bilder angeschaut in der Wiederholung, und müssen sagen, ja, ist ein klares Foul. Jetzt verstehe ich ein bisschen den Schweizer Ärger. Ich meine, es hat schon ein, zwei Szenen noch gegeben, wo der Schiri vielleicht vorher einem Argentinier hätte können, gelb geben. Okay, aber insgesamt muss man sagen, für das Foul kann man dort auch gelb geben.
In der 72. Minute ist es so, dass dann genau die beiden wieder aufeinandertreffen. Wirklich außen an der Seitenlinie, unmittelbar vor der Schweizer Ersatzbank. Paredes kommt von hinten, Brede Mbolo fliegt um, fällt auf den Boden, wälzt sich auf den Boden, die ganze Schweizer Bank springt auf. Der Schiedsrichter zeigt die gelbe Karte.
Genau, und das finde ich auch noch wichtig, um sich zu merken, weil nach dem Match sind sie ja dann schon ein Stück weit postfaktisch unterwegs gewesen, die Schweizer, die sie haben gesagt, sie können nicht verstehen.
Postfaktisch, so spät am Abend, noch so ein Wort.
Die Jakin hat sich ja in die Richtung geäussert. Ich kann nicht verstehen, dass mit dieser Szene überhaupt gelb hat wollen zeigen, ein paar Redes für das Foul, das eigentlich überhaupt nicht zur Linie passt.
Das passt nicht so ganz zu den Bildern, die wir gesehen haben.
Genau, also die sind schon ein bisschen anders gewesen, ja.
Aber es ist so, im Stadion hatte man eigentlich gefühlt, das ist völlig korrekt, so die Entscheidung. Dann nachher auf den Bildern, die dann gezeigt worden sind, weil der Schiedsrichter ist dann vom VAR informiert worden, er hat sich die Szene nochmal angeguckt, ist klar erkennbar, dass Brede Mbolo nicht gefoult worden ist. Das ist eine Schwalbe, oder? Das kann man so klar sagen, oder muss man so klar sagen?
Ja, also wir haben ja die Wiederholung x-mal gesehen. Ich glaube, all die Dosen, die uns jetzt hören, haben es auch x-mal gesehen. Und ich glaube, wenn man die sieht, gibt es nur einen Schluss, es ist eine Schwalbe gewesen.
Aber dass es dann eben dazu geführt hat, dass Brede Mbolo nach der gelben Karte aus der ersten Halbzeit noch eine zweite gelbe Karte gesehen hat, nämlich für seine Simulation für die Schwalbe, hat mit einer neuen Regel zu tun, mit einer Regel des VAR, die wirklich erst im Hinblick auf dieses Turnier eingeführt worden ist. Der VAR hat noch mehr Befugnisse, er kann noch bei noch mehr Situationen eingreifen im Vergleich zu vorher. Das eine ist der Fall, er darf bei einer zweiten gelben Karte, die zu Gelb-Rot führen würde oder die zu Gelb-Rot führt, eingreifen. Er darf bei einer Spielerverwechslung eingreifen, was genau hier der Fall ist. Und dann darf er noch bei unkorrekt gegebenen Eckbällen eingreifen. Aber eben die Spielerverwechslung ist hier das Thema oder Mistaken Identity. Das war auch das, was in dem Stadion angezeigt worden ist.
Wenn das geschieht, dann gute Nacht. Dann müssen wir ganz, ganz viele Szenen künftig, vor allem Strafraumszenen, ahnden. Natürlich war das eine Schwalbe.
Und dann spielt Schweiz zusammen.
Aber Mbolo hat bereits gelb gesehen.
After the review, there is no foul for number 5. And number 7, there is a clear simulation. final decision, yellow card number 7.
Embolo fliegt vom Platz, das gibt's gar nicht. Das ist ein absoluter Irrsinn. Das ist ein absoluter Irrsinn. Das ist ein Witz im Quadrat.
Ja, was noch wichtig ist zum Wissen, ist ja eben, Gelb-Rot kann er aber nur eingreifen, um eine allfällige Gelb-Rote zurückzunehmen. Weil sonst hätte man auch noch darüber reden beim Embolo, wenn er auch wie eingreifen könnte, um dem Schiri zu sagen, hey, der hat eigentlich eine zweite Gelbe verdient, weil es der Schiri nicht hat gesehen, dann wäre das ja möglicherweise beim Embolo auch ein Grund gewesen. Aber so war es nicht deklariert im Stadion. Das ist wirklich die mistaken identity gewesen.
Genau, es ist wirklich der Fall der Verwechslung der Identität. Und die Ironie eben an der ganzen Geschichte ist, der ganze Prozess, der Eingriff, der dann am Ende zum Platzverweis führt, wird eingeleitet durch die gelbe Karte, die der Schiedsrichter dem Argentinier zeigt. Hätte er da gesagt, das ist ein okayes Foul, so wie ich es in der ersten Halbzeit ganz oft auch gesehen habe, wäre überhaupt nichts passiert.
Genau, und das ist natürlich schon enorm bitter für die Schweizer, und da verstehe ich irgendwie den Frust auch ein Stück weit. Nach der ersten Halbzeit hat ein Spieler eine gelbe gehabt, das war der Embolo. Keiner von den Argentinier hat eine gelbe gehabt. Es war so nie eine deutliche Gelbe oder so. So muss man so sagen, dass sie sich aber da ein Stück weit nicht ganz gerecht behandelt fühlen. Das kann ich nachvollziehen. Ändert aber nichts daran, dass in dem Fall der korrekte Entscheid war.
Es ist die korrekte Entscheidung. Ich habe mich auf dem Weg vom Stadion zum Hotel, habe ich mich noch kurz durch die Regeln gewühlt. Das ist natürlich genau das, was man braucht nach so einem langen Tag, dass man auf Englisch noch irgendwelche IFAB-Regeländerungen durchliest, irgendwie übersetzen lässt und irgendwie guckt, ob das überhaupt Sinn macht. Aber ich lese es jetzt schnell vor, was in den Regeln steht neuerdings auf Deutsch. Eine Verwechslung der Identität ist überprüfbar, wenn einem Spieler eine gelbe oder rote Karte gezeigt wird, obwohl das Vergehen, für das die Karte ausgesprochen wurde, von einem anderen Spieler einer der beiden Mannschaften begangen wurde. Der wichtige Zusatz ist hier von einem der beiden Mannschaften. Ja. Das ist was die Befugnisse des VARs wirklich extrem erweitert hat. Eigentlich wurde das ursprünglich mal in die Regeln geschrieben, um zu verhindern, dass quasi der Nummer 17 von Argentinien die rote Karte gezeigt wird, obwohl Nummer 20 von Argentinien das Foul begangen hat. Inzwischen ist die Regel aber so ausgelegt, dass es eben auch auf beide Mannschaften angewendet werden kann, was natürlich die Befugnisse des VARs wirklich, wirklich erweitert. Aber wenn man es eben so liest und so hört und so versteht, dann ist es eigentlich regelgerecht konform, was da passiert ist und der Platzverweis von Embolo.
Genau, es ist regelgerecht. Jetzt kann man darüber reden, wie gut es die Regel ist. Und da glaube ich, da kann man natürlich schon zwei Meinungen haben. Ganz grundsätzlich finde ich, kann man sich schon fragen nach dem Match, ist die Verhältnismäßigkeit gegen sie? Schlussendlich ist eine Szene, es ist eine Dummheit vom Embolo. Das ändert nichts daran. Er ist erfahren genug, um zu wissen, ich habe eine gelbe Karte. Ich weiss nicht, warum dass er dort so abgehoben ist. Warum will er dort eine gelbe offenbar provozieren? Aber er muss ja auch wissen, es kann alles angeschaut werden. Also, es ist wirklich, man kann es nicht anders formulieren. Es ist eine Dummheit von ihm. Es darf nicht einem so erfahrenen Spieler passieren. Das ist alles klar. Was ich aber ein Stück weit schon gesehen habe, ist, die fehlende Verhältnismäßigkeit. Eben, es war ein Spiel mit vielen Nicklichkeiten. Die Argentinier sind ja dann gern geflogen und sind dann gern am Boden zusammengerollt und sind dann gern bleiben liegen. Aber der Einzige, der dann bis zu seinem Platzverweis eben die gelben Karten sieht, ist der Embolo. Dass man da irgendwie so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit vermisst, den Frust, den kann ich auf der Seite der Schweizer verstehen.
Wir haben gestern in der Vorschau auf das Spiel über die vermeintliche Verschwörung gesprochen, dass Argentinien, dass Lionel Messi von der FIFA, von Gianni Infantino zum Finale begleitet werden. Und ich war heute in der Pressekonferenz mit Murat Yakin und dann auch mit dem argentinischen Trainer. Und man hat förmlich gemerkt, wie sich die Journalisten die Hände reiben. Und Murat Yakin ist natürlich auch häufig auf die Szene angesprochen worden. Ob er irgendeine Verschwörung dahinter sehen würde. Und eben, wir haben es gesagt, die Regel ist richtig angewendet worden. Es ist regeltechnisch korrekt. Aber es befeuert natürlich dann schon wieder irgendwie diesen Verschwörungsdrive, oder?
Ja, natürlich. Es stärkt das Narrativ. Das ist ja klar. Also, und es ist irgendwie schon erstaunlich, wie das jetzt eigentlich Spiel für Spiel bei der Argentinien so läuft. Und dass man nach jedem Spiel irgendwie Gründe dafür findet. Aber man findet eben auch immer Gründe dafür. Und wir haben ja irgendeinmal noch gewitzelt während dem Match, glaubst du, was eigentlich Verschwörungstheoretiker würden sagen, wenn jetzt die Schweizer, die Argentinier würde rausfallen.
Dann kommen sie ganz sicher, ja.
Dann wären sie auch relativ schnell bei Nationalität oder vom FIFA-Präsident gelandet. Nein, es ist klar, die Argentinier haben auch heute tendenziell Glück gehabt, mit den Schiedsrichtern entscheiden. Wer dahinter will, ein grosseres Bild, einen grösseren Plan, der sehen kann, das ticke nicht so. Aber es ist schon lustig, Remo Freuler ist auch darauf angesprochen worden und,
Also Remo Freuler auch Verschwörungstheoretiker?
Sagen wir es so, er hat nichts dazu
wissen. Er ist nicht ganz abgeneigt.
Genau, aber er, sagen wir es mal so, man hat gemerkt, dass er durchaus Verständnis hat für das Narrativ.
Wenn wir auf das Spiel gucken, wir haben schon viel über die erste Halbzeit geredet, aber trotzdem nochmal, es ist wirklich, die Schweiz ist ja besser ins Spiel gekommen. Sie haben mehr den Ball gehabt und Argentinien eigentlich erstaunlich passiv in den ersten Minuten. Also, aber sie haben dann wirklich das gemacht, was Murat Yakin auf alle Fälle vermeiden wollte und die Schweiz natürlich auch. Eigentlich mit der ersten Aktion, mit der ersten wirklichen Aktion. Man kommt zum ersten Eckball, dann kommt man zu einem zweiten Eckball, den Lionel Messi schießt und dann Alexis McAllister kommt im Strafraum zum Kopfball, es steht 1-0, also das ist genau der Start, den man nicht haben wollte, dieses erfahrene Team so früh in Führung gehen zu lassen.
Das stimmt einerseits, das war schon mein Eindruck gewesen. Andererseits haben ja die Argentinier jetzt im Verlauf vom Turnier bewiesen, dass sie anfällig waren. Kap Verde sind gerade zweimal nach einem Rückstand noch zurückgekommen. Was natürlich halt schon auch ein bisschen bezeichnend ist, und das muss natürlich auch enorm bitter sein für die Schweizer, ist, es ist nicht lang das einzige Goal gsi, und zwar eben auf einem Standard. Es ist dann eigentlich auch lang, ja, es ist der einzige Torschuss gsi in der ersten Halbzeit von der Argentinier. Ich meine, sie haben dann urlang überhaupt keine Chance. Und bis zum zweiten Goal von der Argentinier geht es dann eben bis in die 112. Minute trotz Überzahl. Und was ist für ein Goal? Es ist eine absolute Traumkiste. Oder? Auch das ist hinten bitter. Ich meine, der zieht dort auch 10, 20 Mal auf. Er geht eben nur in dem einen Fall wie heute geht er rein. Es ist so. Also, ich meine, das Glück, das sie ein Stück weit hatten gegen Kolumbien, das haben sie definitiv heute Abend nicht gehabt.
Dass er nur in dem einen Fall reingeht, da muss nicht ich dir widersprechen, sondern ich glaube, Manuel Akanji widerspricht dir in dem Fall. Der hat nämlich gesagt, er kennt Julian Alvarez von seinen Zeiten bei Manchester City und er hat gesagt, es ist nicht nur Zufall, dass er den von da oben reinhängt. Ich kann mich auch sonst bei Atletico, ich kann mich an Tore von ihm erinnern, die ähnlich schön waren. Also ich glaube, nur Zufall darf man das nicht sagen. Aber ich wollte eigentlich mal am Anfang vom Spiel anfangen. Jetzt sind wir schon irgendwie Ende.
Ja, aber es gibt ja zu der Startzeit jetzt ehrlich gesagt auch nicht viel zu sagen.
Es gibt zu sagen, dass Argentinien jetzt bei 5 Standardtoren steht und es gibt zu sagen, dass Murat Yakin, ich glaube, seinen Ärger in der Pressekonferenz relativ gut versteckt hat. Aber ich glaube, er hat sich tierisch drüber aufgeregt, wenn man natürlich solche Sachen anguckt, wenn man das einstudiert und man sieht, die Schweiz, die verteidigt solche Eckbälle in der Zone, aber dass dann irgendwie McAllister hinter Brele Embolo nach vorne zieht, dass der Eckball perfekt ist. Also das hat ihn schon gestört. Und ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, man ist nicht nur bei dem Eckball, bei dem ersten Tor von Argentinien so ein bisschen passiv gewesen, sondern eigentlich in der ganzen ersten Halbzeit. Also wir haben irgendwie auf der Tribüne diskutiert, man ist irgendwie zu lieb, man ist zu harmlos, vielleicht ist man so ein bisschen eingeschüchtert, weil das war irgendwie nicht das, was man sich von der Schweiz erhofft hat und was sie sich wahrscheinlich auch selbst vorgenommen haben. Es hat irgendwie merkwürdig passiv gewirkt, oder?
Ja, also es ist wirklich, ja, mal am Kollegen rechts von mir, du bist links von mir gehockt, dem Kollegen rechts von mir.
In unserem Tamedia-Trio.
Genau,
in unserem zweisprachigen Tamedia-Trio.
Von Tribüne de Genève. Ich habe einfach auch gesagt, ja, die Schweizer sind zu lieb. Eben, sie sind irgendwie zu lieb gewesen. Die Argentiner haben da alles rausgeholt, haben da das Mätzchen gehabt, da das Dreckel und so. Und irgendwie die Schweizer haben sich zwar ein bisschen darüber aufgeregt, aber sie haben sich irgendwie ein Stück weit auch so ein bisschen hergenommen. So hat es gewirkt. Und sie sind halt eben sehr harmlos gewesen, sehr harmlos, einmal mehr, halt auch wirklich auf Standardsituationen. Also das ist ja auch eine Geschichte von diesem Schweizer Turnier, ist, dass sie trotz x Corner, trotz x Freistoß in gefährlichen Positionen, haben sie eigentlich keine einzige Chance. Sie haben nicht nur kein einziges Goal. Also ich kann mich an keine einzige Szene gefährlich erinnern. Gut, jetzt da in Verlängerung beim Cemert, oder?
Ja, Cemert, genau, ja.
Das ist ja etwa die gefährlichste Szene vom ganzen Turnier nach Standards bei den Schweizer.
Und ich habe bei mir selbst gemerkt, irgendwie während dem Schreiben, während des Spiels, ich habe mich selbst dabei ertappt, dass ich bei Eckbällen, bei Freistößen in der Schweiz gar nicht mehr aufgeguckt habe, weil ich eigentlich gar nicht mehr damit gerechnet habe, dass das passiert.
Ja? Die kannst du nutzen. Ja.
Aber hast du das Gefühl, das ist irgendwie dann schon diese Passivität oder diese Harmlosigkeit irgendwie schon auch dem Moment geschuldet? Ist es dann so eine Anspannung oder hast du irgendeine Erklärung, warum man das in der ersten Halbzeit nicht so hingebracht hat?
Ja, das ist schwierig zu sagen, oder? Wenn man ihnen auch ein bisschen zugelassen hat nach dem Match, sind auch so die ein, zwei Umstellungen angetönt, zu Pause, ohne es jetzt wirklich weiter auszuführen. Es ist sehr eigentlich personell nichts verändert. Das hat mich erstaunt. Ich habe jetzt gewechselt nach der ersten Halbzeit. Ich habe einmal noch in meine Notiz hineingeschrieben. Während der ersten Halbzeit, das habe ich, glaube ich, so zu euch gesagt, also mit dem Rieder und so zusammen, mit diesem Match kein Goal schiessen.
Weil ganz schnell, also Djibril Sow ist dann tatsächlich, er hat gespielt, Fabian Rieder im Mittelfeld, Dan Ndoye, es ist nicht Ruben Vargas gekommen, wie du gestern mal vermutet hast. Das war quasi die Aufstellung aus der zweiten Halbzeit gegen Kolumbien, die da gut funktioniert hat. Aber ja, Djibril Sow hat tatsächlich am Anfang des Spiels recht überfordert gewirkt mit der ganzen Konstellation, mit der Atmosphäre, mit der Situation.
Ja, das ist für mich nach dem Embolo, wo jetzt bei uns die teuerste Note bekommen, wegen seiner Aktion, die klar teuerste, ist auch für mich der schwächste Schweizer gewesen. Er war für mich auch ungenügend gewesen. Er ist für mich auch an Grenzen gestossen. Er hat schon einige Fehlpässe drin gehabt. Ist grundsätzlich, dass er im offensiven rechten Mittelfeld hat gespielt, hat schon sehr wenig offensiv dabei rausgeschaut. Rieder ist dann auch schon fast der nächste schwächste gewesen. Er ist bei uns noch genügend. Ist schon sehr bemüht gewesen, aber eben trotz allem auch recht harmlos. Aber den Kredit muss man ihm geben. Es ist ja eigentlich eben, trotz dem gleichen Personal, ist nach der Halbzeit deutlich besser geworden. Der Sohn ist auf dem Platz gestanden, der Rieder ist auf dem Platz gestanden, wo sie näher die Argentinier haben, ja, von unter Druck gesetzt. Also die ein, zwei Anpassungen, die haben wirklich eine grosse Wirkung gehabt.
Und man hat gemerkt, das, was man schon in den letzten Spielen sehen konnte, dass wenn was entsteht, dann ist es meistens über Dan Ndoye, der dann natürlich auch das Tor schießt. Aber man hat auch gemerkt, in der Phase, wo dann das Tor fällt, hat Ricardo Rodriguez hatte seine 10 Minuten gehabt. Auf einmal hat er wirklich mehrere gute Aktionen, mehrere Flanken und er steckt dann auch den Ball schön durch auf Ndoye vor dem 1-0. Aber ja, es war irgendwie dann plötzlich, auch wenn die gleichen Spieler auf dem Platz gestanden haben, es war irgendwie ein anderes Team.
Ja, es hat ja wirklich, das haben wir in den Noten geschrieben, es hat ja wirklich so ein bisschen gewirkt beim Ricardo Rodriguez, wie er sich so beim Messi hat abgeschaut, wie man sich eigentlich Kräfte einteilt. Dass er den halt dann wirklich noch genügend Sprit hat, um in der zweiten Halbzeit den Gang aufzuschalten. Das hat er gemacht. Ich meine, es sind so 5, 6, 7 Minuten, wo er gerade 3 Chancen von der Schweizer vorbereitet. Zuerst hat er eine Flanke auf Embolo, wo ein relativ harmloser Kopfball ist. Dann eine zweite auf einen Doi, einen Kopfball, wo der Martinez der schon deutlich mehr Mühe hat, um die zu parieren. Und dann beim Goal tut er ja eigentlich schön durchstecken für einen Doi, der das dann auch wirklich gut macht. Also da war er auch einer von diesen Antrieben gewesen. Nachdem dass in der ersten Halbzeit sehr viel über die rechte Seite ist gelaufen, da hat er Zakaria mit dem meisten Ballkontakt gehabt, von allen Spielern auf dem Platz. Und das hat dann, denke ich, auch im Schweizer Spiel in der zweiten Halbzeit gut da, dass eben mehr über links ist gelaufen.
Und es ist eigentlich wirklich die große Frage, was wäre eigentlich gewesen, wie wäre das Spiel weitergegangen, wenn nicht diese gelb-rote Karte gekommen wäre. Murat Yakin hat nachher in der Pressekonferenz zu Recht gesagt, dass das Momentum eigentlich voll auf Schweizer Seite war. Und er hatte schon Wechsel vorbereitet, er wollte offensiv wechseln. Er hat gesagt, er wollte den Schwung, das Momentum ausnutzen, aber eben, das stellt dann eben irgendwie alles auf den Kopf. Und es wäre schon eigentlich interessant, das Paralleluniversum zu sehen, wo Brelan Bolo nicht vom Platz fliegt und wie das Spiel dann weitergeht, oder?
Ja, ich glaube, in diesem Paralleluniversum würden wir jetzt da hocken und über den ersten Schweizer Halbfinaleinzug einer WM reden. Nein, ganz ehrlich. Und vielleicht wird man müssen in 5 oder 10 Jahren wirklich über die riesige Chance reden, wo die Schweizer an diesem Samstagabend, 11. 12. Juni in Kansas City, ihre heiß schwüle Nacht haben rausgelassen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wirklich das so ein Match ist, wo man noch lang wird nachher trauern. Weil, wie haben die Argentinien gespielt mit einem Mann mehr? Gut, sie haben auch noch so vor Ende von regulären Spielzeit haben sie sich noch schnell 1-2 Mal mit den Muskeln gezuckt, aber dann ist eigentlich nicht viel gekommen. Also es ist einfach nicht eine gute Mannschaft und ich müsste mich das schon sehr täuschen. Aber spätestens, ich glaube schon die Engländer werden es jetzt im Halbfinal besiegen, aber spätestens die Franzosen würden ihnen im nachfälligen Final, wenn sie jetzt auch die Franzosen im Final schaffen oder der halt Spanier, auch die wüssten, was ich meine. Ich glaube einfach Argentinien so viel das ist, glaube ich, keine mutige Prognose. Die werden definitiv nicht Weltmeister.
Was war dein Gedanke im Moment, als Murat Yakin dann dreifach gewechselt hat nach der zweiten Trinkpause? Die Schweiz spielt gegen den Titelverteidiger. Das Stadion ist voller argentinischer Fans. Man spielt in Unterzahl und Murat Yakin wechselt Miro Muheim, Silvan Widmer und Zeki Amdouni ein. Hast du da noch damit gerechnet, dass die Schweiz irgendwie dagegen halten kann, dass es irgendwie über die Runden bringen kann? Oder war dir eigentlich klar, okay, das wird jetzt ganz schwer, also allein bis zur 90. das durchzuhalten?
Ja, also, aber es ist ja klar gewesen, ab dann ist es eigentlich nur noch darum gegangen, sich irgendwie in ein allfälliges Penalty-Schiess hineinzuretten. Oder
das hat Murat Yakin noch so gesagt, das war dann das große Ziel einfach. Es ging nicht mehr darum, um irgendwie noch zu kontern oder irgendwie, es ging einfach, das Ziel war Elfmeterschießen.
Genau. Und ich bin schon aber trotz allem so ein bisschen Stunde gewesen, eben, Muheim, Widmer, ja. Da weisst, da kommt dann nicht mehr viel, aber ja, es ist wirklich nur noch darum gegangen, zu verteidigen. Ein Stück weit kann ich so nachvollziehen. Und es wäre ja auch fast aufgegangen, bis eben zum Alvarez im Sonntagsschuss, wie es der Fabian Rieder genannt.
Genau, dann kommt eben der Sonntagsschuss davor. Gregor Kobel, der hat sich dann auch irgendwie so richtig in das Spiel reingesteigert, hat ein paar wirklich gute Paraden gehabt. Und irgendwann in der Verlängerung, dann kommt eben diese Aktion, der Freistoß auf Tschömert. Dann gibt's doch mal einen Konter mit Silvan Widmer und Zeki Amdouni, glaube ich, bin mir aber gar nicht sicher. Und da hat man das Gefühl gehabt, okay, trotz Unterzahl, die Schweiz ist eigentlich immer noch gut drin. Und da sah es dann plötzlich wirklich aus, als wird man es irgendwie ins Elfmeterschießen schaffen. Man hat dann schon aber auch diese Belagerungszustände gehabt, das wirklich wie im Handball, rechts, links, Argentinien mit Chancen. Und ja, und dann kommt eben dieses Tor von Julian Alvarez dann in der 112.
Ja, aber nicht richtige Chance, aber wirklich so ein bisschen eine Belagerung, wo man zumindest anfangs vor Verlängerung hat das Gefühl hatte, nein, das wird nicht gut kommen, aus Schweizer Sicht. Das werden sie nicht können über die Runde bringen. Umso mehr muss es ja wehtun, dass eben die Art und Weise von dem Goal, das sie dann schlussendlich besiegt, ja, eben, dass wirklich der Traumschuss hat gebraucht, trotz Unterzahl, das ist natürlich schon bitter.
Wir haben schon einfachere Man-of-the-Match-Fragen gehabt hier nach den Spielen der Schweizer. Ist irgendjemand für dich eindeutig Man-of-the-Match heute bei der Schweiz?
Ja, eigentlich ist ja der Man-of-the-Match im negativen Sinn ist der Embolo, oder? Und er ist jetzt halt einfach der Einzige, der deutlich raussticht, halt einfach eben auf die falsche Art und Weise. Wenn ich unsere Noten durchgehe, wir haben die besten Noten der zwei Innenverteidiger gegeben, Nico Mvedi und Manuel Akanji, wo vielleicht sogar noch ein bisschen angestachelt waren. Das vor dem Match, ich glaube, wo die Mannschaften beide sich am Einspielen waren, hat FIFA so die 10 besten Verteidiger vom Turnier aufgelistet. Sind die da irgendwelche Statistiken herbeiziehen?
Aber es ist sehr lustig. Es kommt dann so eine Liste mit 10 Namen und dann steht irgendwie oben der erste Name und dahinter steht 87,9, aber kein Mensch weiß, genau, was die Zahl überhaupt bedeuten, genau, soll. Und
irgendein das Rating, das kein Mensch versteht. Es ist immer sicher nicht gesunder Menschenverstand, so viel kann man sagen.
Weil und es ist kein Schweizer unter den ersten 10, genau, gewesen, weder Manuel Akanji noch Nico Elvedi.
Wenn es gesunder Menschenverstand wäre oder Fußballfachwissen, dann wäre mindestens einer von diesen zwei unter diesen Top 10 gewesen, wenn nicht vielleicht beide. Und so haben sie dann auch gespielt. Also es war wirklich wieder mal eine sehr starke Leistung gewesen, dass sie auch in jungen Zahl eigentlich gar nicht so grosse Bedrängung sind. Die Schweizer liegt auch an denen zu wählen. Also man hat da wirklich ein Abwehrbauwerk gehabt. Ich meine, der Gregor Kobel jetzt im Nachhinein, Noten sind halt schon veröffentlicht. Wir können da jetzt nicht noch postfaktisch, oder jetzt sagt sie das Falsche, aber wir können da jetzt nicht noch etwas im Nachhinein einfach ändern.
Ja, aber wir können hier in der dritten Halbzeit, können wir sagen, wer sind eigentlich die zwei Vollpfosten, die da die Noten verteilt haben im Tagesanzeige? Das stimmt, genau, hinten und vorne nicht. Gregor Kobel muss eigentlich ein 5,5er sein, mindestens.
Ja, ich würde jetzt auch noch ein 5,5er geben. Er hat jetzt nicht die riesen Parade gehabt. Einer ist dort beim Messi, finde ich auch fast noch seine beste Tat, wo er lang bleibt stehen, wo der Messi probiert nach zu lüpfen. Also das ist eher, finde ich, so das Rauslaufen, sich gross machen, ist eher eine Stärke vom Kobel. Das war sehr gut gewesen, der Schiri hat auf Offside erklärt.
War es aber, glaube ich, nicht, oder?
Also, wenn das, man Bilder man hat, die Bilder, die wir gesehen haben, sind nicht Offside gewesen. Also sehr gute Leistung auch von ihm. Ihm hätte jetzt auch im Nachhinein auch ein 5,5 gegeben. Aber ich würde sagen, wir küren Man of the Match im negativen Sinn, das ist der Brel Embolo.
Ja, es ist also Man of the Match sicher der entscheidendste Spieler, leider im negativen Sinn. Es ist aber dann auch irgendwie, es ist dann schon auch nicht unfair, aber es ist auch, muss dann aufpassen, dass man irgendwie nicht dann irgendwie so auf ihn einprügelt. Das ist natürlich die Szene, seine Szene, die Unbedachtheit, die er sich da leistet. Aber man hat ja gesehen, also es ist ja wirklich dann, es nimmt einen dann schon ein bisschen mit, wenn man sieht, wie ihn das getroffen hat, unmittelbar auf dem Platz. Es sind dann natürlich die Tränen gekommen, die Mitspieler haben ihn aufgebaut. Du warst in der Mixzone, ich glaube, in der Mixzone hat er sich einfach die Kapuze tief ins Gesicht gezogen und ist so schnell wie möglich an allen vorbei, oder?
Ja, genau. Also er hat wirklich Kappe, hat den Teuf im Gesicht gehabt, und den Kopf hat er gesenkt gehabt. Er ist so schnell gelaufen wie ab und zu auf dem Platz, wenn er irgendeinen Pass hat sollen nachjagen. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ja, er ist sehr schnell aus dieser Mixzone verschwunden. Natürlich hat er nichts dazu sagen. Ich finde auch, man muss jetzt nicht auf ihn einprügeln. Ich habe vor das Wort Dummheit gebraucht. Da stehe ich dazu. Ich finde, es darf ihm nicht passieren. Es war in dem Fall dumm gewesen. Aber eben, das, was ich so ein bisschen angetönt habe, die Verhältnismässigkeit war nicht gegeben. Und die Fußballer sind sich halt gewöhnt, aus jeder kleinen Szene probieren, ein bisschen mehr rauszumachen, mal hier abzuheben, mal da, sich vielleicht einmal mehr wälzen, dass sie Unsitten, die aber im Fußball verbreitet worden sind, die heute am Abend auch Argentinier gemacht haben, die kein einziger Argentinier eine Gelbe dafür hatte. Und das dann für so etwas, wo ja überhaupt nicht mal im Strafraum war, halt dann gelb-rot siehst, das ist halt schon eher unverhältnismässig und darum muss man jetzt auch nicht auf ihn einprügeln, aber es bleibt halt eine dumme Aktion.
Ich würde trotzdem eher bei, es ist eine Unüberlegtheit, es ist, also Dummheit ist für mich, das macht man, wenn man mit einem Ruhepuls von weiß auch nicht was irgendwo sitzt und sie einfach eine dumme Entscheidung trifft, okay, aber in dem Moment, weiß nicht.
Ja, aber er hat sich halt schon provozieren lassen. Das haben wir ja schon angesprochen. Also du hast ja schon gemerkt, er hat eben nicht in sich geruht in diesem Match. Und ich nehme an, das ist extrem schwierig. Das kann ich auch verstehen, wenn du musst einstecken und die ungerecht behandelt fühlst. Mir wäre das sehr wahrscheinlich auch passiert. Ich bin als Amateurkicker auch immer sehr, sehr emotional gewesen. Aber er ist halt auch einer von den ganz Erfahrenen in dieser Mannschaft. Er wie alle anderen Schweizer haben gewusst, was sie erwartet. Und er hat in dem Fall hat seine Mitspieler im Stich gelassen, auch wenn sie jetzt ihm nach dem Match keine Vorwürfe gemacht haben, sondern sich all die Schweizer Eger auf den Schiri und auf den Waren konzentriert.
Und in dem Moment sieht man, finde ich, auch die Unterschiede zwischen den beiden Teams. Sportlich, fußballerisch war der Unterschied heute nicht groß. Vielleicht war es sogar so, dass die Schweiz besser war. Aber wo man eben den Unterschied erkannt hat, finde ich, nicht nur in der ersten Halbzeit, sondern auch in der Verlängerung. Man hat das Gefühl, da spielt ein mehrfacher Weltmeister, da spielt der Titelverteidiger, da spielt ein Team, das weiß, es interessiert keinen Hund mehr, wie wir im Viertelfinale weiterkommen. Wir konzentrieren uns eigentlich aufs Finale. Wir spielen mit allen kleinen Nicklichkeiten, wir schlagen den Ball zur Seite. Wir wissen, dass uns zur Not auch ein 1-0 reicht. Und dann spielt eben auf der anderen Seite ein Team, was zum allerersten Mal in einem WM-Viertelfinale steht und es noch gar nicht erlebt haben kann, was Argentinien natürlich alles schon im Rucksack hat.
Ja, aber das war ja nicht überraschend gewesen. Also für mich war wie klar gewesen, die Schweizer werden auf Augenhöhe sein. Wenn es nach dem Granit-Chaka geht, ist Augenhöhe zu wenig. Also, er ist von einem Kollegen von uns auf genau das angesprochen worden nach dem Match, so, und unser Kollege hat es eigentlich so ein bisschen im positiven Sinn gemeint, hey, die sind ja mit dem Weltmeister auf Augenhöhe gewesen. Aber am Chaka ist das dann ein bisschen zu wenig gewesen. Er hat sich dann eigentlich gewünscht, dass man die Schweizer wird positiver sehen, wie das die ausländischen Journalisten machen. Dass man eigentlich sehr stolz sein kann auf die Leistung und so weiter und so fort. Sie haben trotz Unterzahl haben sie sich fast ins Penalty-Schiessen gerät. Bei Gleichzahl eben, haben sie schon gesagt, wären wir jetzt möglicherweise im Halbfinale. Die Schweiz kann stolz sein auf das Turnier. Eigentlich grundsätzlich auf die Leistung heute, wie sie sich in diesem Match zurückkämpft. Das war stark gewesen, wie sie eben den dreifachen Weltmeister einen Rand vor der Niederlage, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, wie ich es meine, haben gebracht. Aber es ändert halt auch nichts daran, dass man sich über die grosse Chance, die man heute Abend gegen ein sehr schlagbares Argentinien ausgelassen muss, ärgern.
Murat Yakin hat das Wort auch häufig verwendet, als er aufs Turnier angesprochen worden ist, auf Stolz. Und ich meine, man kann schon zu Recht stolz sein. Man hat eigentlich die eigenen gesetzten Ziele alle erreicht. Erstmal, dass man überhaupt dabei war, dann hat man die Gruppe auf dem ersten Platz abgeschlossen. Man hat per Definition die beste Weltmeisterschaft der Geschichte gespielt. Und ich glaube, der Stolz wird dann schon durchdrücken irgendwie in ein paar Tagen, in ein paar Wochen, wenn man irgendwie vielleicht auch in 2 Jahren, wenn die EM ist, oder in 4 Jahren, wenn die WM ist, nochmal zurückguckt und sieht, was man da geschafft hat. Aber ja, das, also ich finde es auch okay, dass man jetzt in dem Moment enttäuscht ist und wütend ist. Und da, deswegen verstehe ich die Aussage von Granit Xhaka nicht so ganz. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass es innerhalb der Schweiz irgendwie jetzt an Stolz oder an Anerkennung für die Leistung fehlen würde. Oder hast du den Eindruck?
Nein, das habe ich auch nicht den Eindruck. Und es ist eben auch überhaupt nicht die Frage von unserem Kollegen, hat auch nicht überhaupt nicht die Richtung gezielt. Aber ja, man hat es jetzt halt in die Richtung verstanden. Das ist ja okay. Ich finde auch, ist ja klar, dass sie sehr enttäuscht sind nach dem Match. Es ist überhaupt nicht unanständig, das muss man auch nicht sagen. Also, es ist nicht irgendwie, hat sich nicht im Ton vergriffen, überhaupt nicht. Aber wenn man auch ein bisschen mit Abstand jetzt da vielleicht auch drauf schaut, eben, die Schiedsrichterentscheidung, die gelb-rote gegen Embolo, ist ein Punkt. Ganz grundsätzlich die Chance, die man ausgelassen hat. Und halt, man wird halt so drüber nachdenken, wie halt die Verletzung von Mansambi irgendwie das Turnier ein Stück weit auch hat beeinflusst. Jetzt gegen Kolumbien, sie sind trotzdem weitergekommen. Aber ich glaube auch, wenn jetzt ein Mansambi heute auf dem Platz wegstange, dann wäre der Match vielleicht noch einmal ganz anders verlaufen. Also
aber so hängst du dann nicht zu hoch? Also logisch, er hat ein super Turnier gespielt, aber ich meine, das ist ein Spieler, von dem man vor dem Turnier noch nicht erahnen konnte, dass er überhaupt mal so eine Rolle spielen
ja,
könnte.
Ja, aber er ist nicht mehr der gleiche Spieler wie vor dem Turnier. Und er hat auch schon vor dem Turnier eine grössere Rolle können haben, wenn man die schon hätte gegeben. Er ist bei Freiburg Stammspieler, ist zum besten jungen Spieler in der Europa League gewählt worden. Er hat jetzt ein bisschen Zeit gebraucht, den Platz in Nazi zu finden. Nein, ich glaube, ich habe es nicht so gehängt, weil bis zu dem Goal von Ndoi in der 67. Minute gegen Argentinien hat die Schweizer kein einziges Goal aus dem Spiel raus erzielt, ohne dass der Mansambi auf dem Feld war. Also er war bei allen Goal auf dem Platz. Und das heisst eigentlich schon alles, wie viel gefährlicher dass sie mit ihm sind. Und ich glaube, wenn der heute auf dem Platz wäre, ja, warum wäre es nicht vielleicht, der wäre es vielleicht schon zur Pause 2-1 gewesen für die Schweiz. Es wäre vielleicht mal 3-1 gewesen. Die Schweiz hat halt dann auch nicht die Qualität. Das geht um kleine Marge. Und da hat eben der Mansambi einen grossen Unterschied können machen.
Aber eben, das ist dann auch der Unterschied oder zu den ganz Großen, dass die Schweiz eben, das Team ist da, die Qualität eben, ist da, aber so ein Ausfall geht nicht.
Das spielt der Chibi so und der Fabian Rieder. Es hat natürlich auch nicht geholfen, ist der Vargas immer noch angeschlagen. Das sind halt jetzt zwei, drei Sachen zusammengekommen, die ein Frankreich mal auffahren können. Vielleicht noch die eine oder andere Nation, aber halt bei den Schweizer hat es dann seine Auswirkungen.
Wir müssen jetzt noch nicht allzu weit gucken. Das macht um die Uhrzeit sowieso überhaupt keinen Sinn. Aber wenn du schon bei Mansambi bist, ist es jetzt schon so, also der Umbruch, von dem wir mal mit Sascha Rohrfeld zusammengesprochen haben oder ihn zumindest angesprochen haben, es ist unklar, ob es jetzt wirklich einen großen Umbruch geben wird. Aber es wird sich schon was ändern oder im Hinblick auf die Zukunft, dass man vielleicht auch eine andere Breite hat und allein, dass man Spieler wie Johan Mansambi eben dauerhaft einbindet.
Also nicht nur der Mansambi, das ist ja jetzt klar, das ist ein Fixpunkt.
Also der ist der offensichtlichste, ja, der muss eigentlich, wenn man so sagen
will. Er ist der neue Star von Mannschaft. Also er wechselt ja jetzt sehr wahrscheinlich für 60 Millionen zu Newcastle. Das wird sich Status noch einmal verändern. Also man baut ja jetzt eigentlich mal das Team um ihn herum. Was aber der Jakin schon muss beweisen, ist, dass er eben so einen Umbruch auch managen kann. Oder? Also er ist halt schon ein sehr Trainer, der im Moment hat gelebt. Er hat nie auf das Alter geschaut von einem Spieler, hat nie auf die Zukunftsperspektive geschaut, sondern hat darauf geschaut, wem er in diesem Moment am meisten vertraut. Dabei ist eine von der ältesten Mannschaften bei diesem Turnier rausgekommen, wo im Schnitt so über 30 war, die Startaufstellung. Und ist jetzt klar, oder? Jetzt hat man eine Nations League vor sich in der Gruppe B, wo etwas so attraktiv ist wie der Teppichboden hier, wo wir hocken.
Der Teppich ist für alle, die es nicht sehen können, nicht besonders attraktiv.
Genau. Und ja, ist jetzt klar, da muss man jetzt anfangen, neue Spieler einbauen. Also der eine oder andere wird jetzt vielleicht von sich aus Platz machen. Aber Remo Freuler hat ja schon seinen Rücktritt mal so ein bisschen angedeutet.
Hat aber heute im Interview und in der Mixzone, glaube ich, gesagt, er hätte dann doch auch noch viel vor. Das Team hätte noch viel vor. Das klang dann nicht so. Aber ja, er wäre natürlich schon ein Spieler, der jetzt mal vielleicht kürzer tritt, vielleicht abtritt, das weiß man nicht, aber eben natürlich auch eine Position, wo Adan Yashari schon bereitstehen würde, irgendwo im zentralen Mittelfeld. Dennis Zakaria hat man das Gefühl, der ist jetzt inzwischen längst schon Rechtsverteidiger, aber es wäre sicher jemand, und wo es auch Änderungen geben könnte, oder?
Ja, und wenn sie auch nicht freiwillig Platz machen wollen, dann musst du vielleicht halt die Spieler ein bisschen dazu drängen, weil bei der nächsten EM in 2 Jahren wäre der Remo Freuler 36. Er steht aktuell ohne Club da. Er wird einen Club finden. Er ist ein super Spieler. Aber das braucht es dann halt vielleicht auch als Trainer. Du kannst jetzt nicht am Status quo festhalten. Du musst jetzt neue anfangen einbauen und du musst vielleicht ihre Radikalität machen, was halt Joachim bis jetzt nicht gemacht hat. Aber du musst jetzt eigentlich nach dem Match musst die Zukunft anfangen planen und die Mannschaft muss deutlich jünger werden.
Aber siehst du ihn in der Rolle des Trainerumbauers, des Reformers Murat Yakin? Weil eben das ist das, für was er eigentlich bisher nicht besonders bekannt ist. Er hat jetzt wirklich viel auf Vertrautes gesetzt, wenig große Sachen umgeändert in der Mannschaft, seit er da ist. Also der Stamm, der ist eigentlich mit ihm gewachsen und große Änderungen hat es da nicht gegeben in den Spielern, die verlässlich regelmäßig gespielt haben.
Gut, weißt du, so extrem ist es ja nicht, oder? Also Granit Xhaka nehme ich an, der will weiterspielen, der verzichtet man auch nicht auf ihn. Die ein, zwei Fragen, Ricardo Rodriguez ist so ein Kandidat, wo man sich muss überlegen, wenn er nicht von selber zurücktritt und man sagt, hey, wir setzen jetzt da auf einen anderen, wenn du Backup sein willst, ist okay. Gut, die Frage ist halt, wer der andere ist. Ist ja klar, dass es eigentlich nicht der Miro Muheim kann sein, sondern halt vielleicht eher Sascha Pritschki. Der Remo Freuler ist für mich so ein Kandidat. Und dann musst du einfach sonst noch probieren, junge Spieler aufzubieten. Das heisst nicht, dass jetzt mit 3, 20, 21, 22-Jährigen oder 5, 6, 7 in Mannschaft die nächste Match musst gehen. Aber du musst jetzt die anfangen mitnehmen. Und vielleicht musst du halt wirklich mal die Nations League jetzt so ein bisschen zu diesem Test anfangen nutzen.
Und die Situation ist anders als Jan Sommer, Fabian Scher, Cerdan Shaqiri, als man dazu gezwungen worden ist, neue Lösungen zu finden. Man müsste jetzt irgendwie wie selbst irgendwie gucken, was man machen kann und irgendwie proaktiv Änderungen herbeiführen oder andere Spiele aufbauen.
Gut, das wissen wir ja noch nicht. Also denn, du weißt ja noch, wie es war. Also der Shaqiri hat seinen Rücktritt bekannt gegeben am Tag, wo der Murat Yakin dem seine Vertragsverlängerung bekannt gegeben worden ist, nicht ganz zufällig. Der Jan Sommer hat sich vor zwei Jahren recht Zeit gelassen, mit seinem Rücktrittsentscheid. Und der von Fabian Scher ist ja noch später gekommen, hat er kurz vor dem ersten Nations League aufgeboten und der hat ja den Yakin völlig auf dem falschen Fuß verwünscht. Also, who knows, oder? Aber ist klar, die Mannschaft muss jetzt verjüngt werden und das muss der Trainer machen, ob es kann. Er hat das, wenn ich das richtig im Kopf habe, in seiner Trainerkarriere jetzt noch nicht unbedingt so bewiesen, dass er das kann. Aber ich traue ihm es schon zu. Er muss halt einfach jetzt auch den Willen dazu haben.
Jetzt sind wir schon ganz weit weg vom Turnier. In die Nations League geht im September los mit den beiden Knüllern gegen Schottland und Nordmazedonien. Lass uns noch schnell zum Spiel kommen. Lass uns noch schnell zum Stadion kommen. Ich habe gesagt, ich war vor dem Spiel enttäuscht vom Stadion. Ich war underwhelmed irgendwie vom Stadion, wie es aussieht, wie es sich angefühlt hat. Es wirkt irgendwie so klein, es wirkt irgendwie gar nicht so spektakulär. Und ich muss sagen, ich bin immer noch underwhelmed von dem, was wir heute im Stadion gesehen haben. Wir haben, glaube ich, recht viel Großes erwartet, nachdem wir die Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Trikots von Argentiniern gesehen haben, in denen nicht nur Argentinier gesteckt haben, sondern auch ganz viele Amerikaner und Menschen aus der ganzen Welt. Und es sah auch spektakulär aus. Also das Stadion war eigentlich wirklich zu 95% in Blau und Weiß. Aber also Stimmung und Stadion, eher eine Enttäuschung heute.
Also Stimmung definitiv. Ich denke, das wird heute sehr laut, eben weil es sehr viele Argentinier schon in der Stadt hatten. Das hat man gesehen. Wobei eben, Argentinier ist eins. Oft sind so einfach Amerikaner gewesen mit argentinischen Trikots.
Ja, und man hatte schon das Gefühl, es war also viel Eventpublikum
genau,
auf dem Stadion.
Also wenn natürlich der Match in Buenos Aires wäre, dann wäre es natürlich 100-mal geiler gewesen. Das ist ja ganz klar. Also die Stimmung war enttäuschend gewesen. Das Stadion, muss ich sagen, ist schon eindrücklich gewesen. Wenn man einmal, man muss sich vorstellen, als Medienschaffende geht man dann unter den Lift. Der Lift geht in 8 Stock rauf, ganz oben ins Stadion. Und wenn man dann so dort rausläuft und in die Badwanne von einem Stadion eigentlich reinläuft, dann ist das schon eindrücklich. Vor allem, weil die obersten Ränge auch sehr steil sind. Mir hat man gesagt, heutzutage dürfen wir gar nicht mehr so steil bauen. Sie haben also eine Sonderbewilligung, dass sie da überhaupt noch Matchen drin austragen können. Das war schon eindrücklich gewesen, hat jetzt eben eine Stimmung nicht genützt. Aber ich würde es jetzt so sagen, es ist ein schönes Stadion. Ich wünsche mir, es würde noch mehr so Kessel geben. Man kommt immer wie mehr weg von denen. Irgendwann wird auch hier in Kansas City, glaube ich, in den nächsten Jahren ein neues Stadion stehen. Es wird ja dann sehr wahrscheinlich überdacht sein und weiss nicht was alles. Also das finde ich auf eine Art schade. Also es hat etwas zum Arbeiten für uns ist es überhaupt nicht gegeben gewesen, eben weil man auf die Lifte angewiesen ist. Und man muss sich dann vorstellen, nach Matchende, wenn irgendwie hunderte von Leuten auf die Lifte, dementsprechend muss man lang warten.
Und man muss sagen, das Internet, was bisher in allen Stadien super war, war heute eine einzige Katastrophe. Und die FIFA hat so Leute, Techniker, die ein T-Shirt anhaben, wo hinten Frequency Manager draufsteht, und der ist die ganze Zeit panisch eigentlich mit seinem iPad durch die Reihen gelaufen, hat geguckt, wie die Bandbreite vom WLAN jeweils ist. Aber ich habe noch nicht mal meinen Text irgendwie nach Schluss. Es war in der Hinsicht eine Katastrophe.
Ja, wir wollen nicht zu viel jammern, aber von den Arbeitsbedingungen her ist es wirklich mit Abstand der schlechteste Ort gewesen. Also man muss sich auch vorstellen, die Pressekonferenz ist nicht im Bauch vom Stadion wie überall sonst, sondern in einem Zelt außerhalb. Auf der Mixzone ist alles außerhalb, muss man wieder rein und zurücklaufen. Also es ist grundsätzlich mühsam gewesen, ist halt ein sehr altes Stadion, das merkt man, ist für das alles noch nicht konzipiert, das wird sicher besser werden. Ich habe gedacht, ich werde heute das 10 verteilen, muss aber sagen, es landet bei mir bei einem 7.
Oh, ich wäre jetzt auf eine 5 gegangen. Und was auch noch aufgefallen ist, finde ich. Ja, also das ist wahrscheinlich Erwartung gegen Realität. Das ist
was hätte zum Beispiel jetzt Brücklifeld? Also.
Ja, gut, also im Brücklifeld waren wir soweit, ich weiß nicht, bei der Weltmeisterschaft.
Ja, aber ja.
Ja. Also, das war ab der ersten Aufnahme klar, dass wir WM-Stadien bewerten.
Also gut.
Da musst du nicht mehr im Rückfeld kommen. Was aber auffällig war heute, wenn ich so durchs Stadion geguckt habe, ich kann mich nicht an ein Spiel der Schweizer erinnern, wo mehr Plätze frei geblieben sind. Ja. Vielleicht im ersten Spiel gegen Katar, da war natürlich auch die Hitze, ich weiß nicht genau, wie viele da im Umlauf waren, aber heute war schon auffällig viele leere Plätze, gerade bei dem Spiel, doch überraschend.
Ja, sehr überraschend, ja, weil eben die Preise, gestern mal geschaut habe auf SeatGeek, das ist ja so eine Plattform, wo man Tickets wieder verkaufen kann, sind die billigsten 1000 Dollar gewesen. Ich glaube, heute eine Stunde vor dem Match oder zwei Stunden vor dem Match sind es noch bei 690 gewesen. Also die Preise sind runtergefallen. Ich kann mir so nicht ganz erklären. Hat eigentlich es kommuniziert worden während dem Match? Sonst haben sie da immer gross kommuniziert.
Sie haben gross angekündigt und sich bedankt beim ausverkauften Stadion. Das war nicht ganz korrekt. Also da wäre ich dann gespannt auf die Begründung, ob das wirklich auch die Turnstiles sind, die Leute, die wirklich durch die Drehkreuze sind, weil dann würde ich gerne wissen, wo die. Also sind die beim Tailgating irgendwie versumpft und irgendwie in ihren Trucks geblieben oder wo waren die?
Ja, genau.
Dominik, wir sind am Ende der letzten WM-Ausgabe.
Wir sind ja ein bisschen am Ende, oder?
Ja, es ist alles, die Folge ist am Ende, wir sind am Ende. Danke, dass du das 12-mal hier mitgemacht hast.
Ja, merci dir, hast du 12-mal mitgemacht.
Danke euch auch allen da draußen, die zugehört haben, die uns geschrieben haben, die sich gemeldet haben, die mitgemacht haben. Und Dominik, eine Frage habe ich noch.
Oh, achte.
Auch mit Bitte um eine sehr, sehr ehrliche Antwort. Du musst nichts schönreden. Aber in knapp 10 Tagen beginnt die Super League. Wie bereit bist du für die Young Boys? Wie bereit bist du für den FC Thun? Wie bereit bist du für Sion, für Lausanne Sport, für GC, für den FCZ? Also freust du dich oder könntest du noch ein paar Wochen Urlaub gebrauchen, bis dann die Super League wieder anfängt?
Also eher Letzteres. Und ich bin so bereit, dass ich nicht mal weiss, was der erste Spieltag ist. Also IBE, wo ich jetzt am engsten verfolge, ich wüsste, jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wer das im ersten Spieltag
ist. Es ist bei mir so unfassbar. Es ist weiter weg, als wir von der Super League geografisch entfernt sind. Ich würde gern sagen, wir freuen uns auf die Vorschau-Ausgabe am nächsten Montag mit euch, in der wir auf die Super League gucken.
Aber das ist ja die schöne Super League. Ich glaube, sobald wir jetzt hier weg sind, sobald wir zurück in die Schweiz sind, irgendwie, ich glaube, die Vorfreude
kommt ganz sicher. Wirklich,
zumindest unterhaltsamste Liga der Welt, die wird dann schon relativ schnell kommen.
Ja, die Vorfreude kommt dann sicher. Aber bis dahin haben wir ja noch knapp anderthalb Wochen. Danke dir, Dominik. Danke euch da draußen fürs Zuhören. Und wir hören uns am nächsten Montag wieder.